Ganz herzlich willkommen zu der ersten von drei Bibelarbeiten über Sünde, Rechtfertigung und Heiligung. Drei Grundbegriffe christlichen Glaubens biblisch erklärt. Der Teil 1. Wie ist das mit der Sünde und mit den Sünden? Was vor Ihnen liegt, ist eine straffe Bibelarbeit. Kein Wellnessabend zur Entspannung, aber es könnte ein Heilsabend werden, spannend und herausfordernd. Aber es ist wirklich straffe Arbeit an der Bibel entlang. Ich beschränke mich bei dem, was ich zum Thema Sünde sage, auf das Neue Testament und dort im Wesentlichen auf das, was Paulus dazu sagt und Johannes. Und ich beschränke mich im Wesentlichen auf ein Wort oder Wortstamm, auf Hamartia, was auf Deutsch Sünde heißt. Es gibt noch andere Begriffe, die ich kurz erwähnen werde. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir die griechische Konkordanz genommen, also die Konkordanz vom Urtext, und habe dort einfach die einzelnen Worte, Begriffe für Sünde nachgeschaut und dann zusammengestellt, was das Neue Testament bzw. was Paulus und Johannes dazu sagen. Ansonsten habe ich nur ganz wenige andere Literatur verwendet, Wörterbücher vor allen Dingen, etwa das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, ein Standardwerk der Theologie, oder von Bibra, das Büchlein Die Bevollmächtigten des Auferstandenen, das ich in diesem Zusammenhang sehr empfehlen würde. Was ist Sünde? Zunächst das Gegenteil vom volkstümlichen Sündenbegriff. Das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament schreibt, nirgends tritt der Kontrast zwischen Heidentum und Christentum schärfer zutage als in der Auffassung von Hamartia von Sünde. Und später heißt es, was Paulus über die Sünde sagt, ist orientiert an der Offenbarung Gottes in Christus, ist also nicht eine natürliche und empirische Sündenlehre, getragen von besonderem Pessimismus, sondern ist das aus der Christusoffenbarung gewonnene Urteil Gottes über den Menschen ohne Gott, das in seinem Ernst im Kreuze Christi sichtbar wird. Auf Deutsch, was Paulus hier sagt, sind nicht einfach so seine Erfahrungen und seine Ansichten, dass er vielleicht sehr negativ und pessimistisch über den Menschen denkt, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere oder so, sondern was er hier sagt, das hat er von Christus empfangen. Was er hier sagt, ist das, was am Kreuz zum Ausdruck kommt, wie ernst Gott Sünde nimmt und wie ernst das mit der Sünde auch ist. Und ich sage hier gleich, wir müssen bei dem Thema Sünde gründlich umdenken. Das heißt zunächst einmal gründlich zuhören. Und vieles von dem, was ich sage, ist unserem natürlichen Denken entgegengesetzt. Wozu wir normalerweise bei diesem Thema neigen, das ist entweder Verharmlosung oder Moralisierung. Verharmlosung, der Diabetiker, der eben mal ein Stück Torte nascht, dann sündigt er. Oder wenn man Straßenverkehr mal 60 statt 50 fährt. Oder eben moralisieren, du sollst nicht Nachbars Kirschen klauen und als Christ macht man dieses und jenes doch nicht, du musst doch anständig sein, ein anständiger Bürger sein. Und diese Verharmlosung der Sünde einerseits und die Moralisierung der Sünde andererseits hat schwerwiegende Folgen. Das hat zur Folge, dass wir einmal die Tiefe und den Ernst der Sünde überhaupt nicht verstehen. Das bedeutet aber auch, dass wir kaum verstehen, was Christus für uns eigentlich getan hat, weshalb er gekommen ist und was da am Kreuz passiert ist. Und das hat weiter zur Folge, dass wir keine Befreiung von Sünde erleben. Das Problem der Sünde wird in unserem Leben so nicht gelöst durch unsere Verharmlosung und Moralisierung. Nur noch einiges zur Begriffsklärung. Das Neue Testament kennt verschiedene Worte, die wir im Deutschen etwa mit Sünde wiedergeben könnten oder die mit dem Thema zusammenhängen. Das erste und das wichtigste Wort wäre Hamartia. Das kommt vom Bogenschießen und meint so viel wie Zielverfehlung. Eine Fahrkarte schießen. Das Leben ist daneben gegangen, vor den Baum gegangen. Oder sein Leben war ein Schuss in den Ofen. Dieses Zielverfehlung ist das wichtigste Wort, was normalerweise mit Sünde wiedergegeben wird. Es gibt ein zweites Parabasis, ich nenne jetzt nur die Hauptworte, da werden dann noch Verben und so weiter von abgeleitet. Parabasis, zur Seite schreiten, vorbeigehen an jemanden oder etwas oder übertreten. Beim Weitsprung, ja, wenn man übertritt, das würde man so nennen, überschreiten, eine Grenze überschreiten, etwas, eine Grenze verletzen. Dieses Wort Parabasis hängt immer mit dem Gesetz zusammen und sehr häufig auch mit Hamartia, mit Zielverfehlung. Dann ein drittes Wort, sehr wichtig auch und relativ häufig noch, Paraptoma, der Fall daneben, Fehler, Irrtum, Sünde. Das Verb dann daneben hinfallen, abirren, den Weg verfehlen, die Wahrheit verfehlen, abfallen. Auch hier geht es um eine Störung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, beziehungsweise an wenigen Stellen die Störung zwischen Menschen. Matthäus 6, 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 15, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Oder Römer 4, 25, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, gemeint ist Christus. Oder in Römer 5 kommt dieses Wort relativ häufig vor. Durch das einen Übertretung sind die vielen gestorben und so weiter. Oder Galater 6, 1, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Oder Epheser 1, 7, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, so wörtlich. Oder Epheser 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Oder auch Abfall, Hebräer 6, Vers 6, Menschen, die dann doch abgefallen sind. Ein nächstes Wort, ophailo, schuldig sein, verpflichtet sein, etwas schulden, das wird häufig vom Geld gesagt. Aber auch im Vater unser, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, steht dort. Dann ein Wort Ptaio, straucheln, ins Unglück geraten, fehlen, irren, stolpern. Zum Beispiel Jakobus 3, 2, wir straucheln alle viel. Dann ein Wort Enochos, festgehalten sein in etwas. Schuldig sein. Zum Beispiel 1. Korinther 11, 27, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Und noch einige andere Stellen. Dann gibt es ein Wort, das heißt Hypotikos, straffällig sein, dem Gericht unterworfen. Da gibt es eine Stelle, Römer 3, 19, die ganze Welt ist vor Gott straffällig. Dem Gericht unterworfen. Dann ein Wort par akoe, das meint, dass Verhörte, Falschgehörte nicht hören wollen, par akoo, ungehorsam, daneben hören, falsch hören, nicht hören wollen, ungehorsam sein. Römer 5, 19, 2. Korinther 10, 6, Hebräer 2, 2, Matthäus 18, sind das alles Stellen. Dann ungehorsam, apaitia, ungehorsam sein, nicht glauben, ungläubig sein, sich nicht überzeugen lassen. Dann zehntens adikein, Unrecht tun, Ungerechtigkeit, das Gegenteil von Gerechtigkeit, also das, was Gott und dem Nächsten nicht gerecht wird, nicht entspricht, was ihm nicht angemessen ist. Ein elftes Wort, auch wieder wichtig, Anomia, Ungesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit. Das ist ein Wort, das Martin Luther nie übersetzt hat und auch in allen Revisionen dort nie sachgemäß wieder korrigiert oder eingefügt wurde. Er hatte so eine Angst vor Gesetzlichkeit, dass er das Wort Gesetzlosigkeit wahrscheinlich deshalb nie übersetzt hat. Die gesetzlich, Gesetzlosigkeit der vielen wird überhand nehmen, sagt Jesus zum Beispiel einmal. Ein 12. Wort, Asepaja, Gottlosigkeit, Gott nicht fürchten, Gott nicht verehren, so leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ein 13. Kakia, Schlechtigkeit, Kakos, dass etwas schlecht ist, nicht so beschaffen wie ein Ding oder Mensch seiner Natur und Bestimmung nach beschaffen sein sollte. Und ein 14. noch, Aitia, und die Worte, die damit zusammenhängen, Grund, Ursache, Grund der Bestrafung, Schuld, Beschuldigung, Anklage, Rechtslage, Verbrechen, Beschuldigung, Matthäus 27, dort die Schuld, weshalb Jesus am Kreuz hing, was man da über das Kreuz geschrieben hat, die Schuld, die Ursache. Das wird rein weltlich im juristischen Sinne gebraucht, nie vor Gott im Neuen Testament, sondern wenn Ungläubige jemanden anklagen. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Worte, das sind die, die ich erstmal gefunden habe oder die mir aufgefallen sind. So viel zu den Vorbemerkungen. Ich komme zu einem ersten Punkt, nämlich der Mensch unter der Sünde. Das Wort Sünde, Hamartia, Zielverfehlung, wird in der Einzahl und in der Mehrzahl gebraucht im Neuen Testament, und das muss man beachten. Erstens die Sünde als Zustand und Macht. Das Wort Sünde steht sehr häufig in der Einzahl. Römer 3,9, sowohl Juden als auch Griechen sind unter der Sünde. Das heißt, alle Menschen sind unter der Sünde. Oder unter die Sünde verkauft, Römer 6,14. Oder die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, Galater 3,22. Alle haben gesündigt, Römer 3,23. Da geht es um die Sünde als Zustand, als eine Macht, unter der man steht. Der Ursprung der Sünde ist der Teufel. 1. Johannes 3,8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Die Sünde kam in die Welt durch Adam, Römer 5,12, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und so ist zu allen Menschen der Tod hindurchgedrungen, weil alle gesündigt haben. Die Folge der Sünde ist also der geistliche und körperliche Tod. Das Sold, der Lohn der Sünde, ist der Tod. Und so wie der Tod allgemein ist und alle betrifft, so ist auch die Sünde allgemein und betrifft alle. Und dadurch entsteht so etwas wie ein Kreislauf. Teufel, Sünde, Mensch oder Fleisch, das ist der Mensch ohne Gott in dem, was er selber so zustande bringt. Teufel, Sünde, Mensch oder Fleisch, Welt, Tod. Und zum Tod ist die Krankheit mitzurechnen, die ist ein Vorbote des Todes. Und dies alles gehört zusammen. Teufel, Sünde, Fleisch, Welt, Tod. Das ist ein Zustand, das ist wie ein Eintopf, in dem alles untrennbar zusammengemischt ist. 1. Johannes 3,8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Und vorneweg im Johannes Evangelium sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Johannes 8,44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden oder Wünsche eures Vaters wollt ihr tun. Hier geht es nicht um moralische Dinge, sondern der Teufel will immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Und Sünde ist der Zustand der Trennung oder der Zustand der Feindschaft gegenüber Gott. Sünde ist der Zustand der Trennung oder ist der Zustand von Feindschaft gegen Gott. Das ganze Menschwesen des Menschen ist gegen Gott gerichtet. Er hat in sich einen Widerstand gegen Gottes Willen. Er will sich selber leben. Er will über sich selber verfügen und lehnt sich deshalb gegen Gott auf. Und so ist das ganze menschliche Wesen verdorben. Die Sünde. Ich komme nochmal auf den Begriff zurück, Zielverfehlung. Es ist so wie ein Zug, der in die falsche Richtung abgefahren ist. Das ist wie ein Zug, der in Richtung Tod und Abgrund fährt. Und wir sitzen mit der ganzen Welt in diesem Zug drin. Wir werden schon hineingeboren. Und da ist es eigentlich dann relativ egal, ob wir uns in diesem Zug gut und edel und hilfreich benehmen oder ob wir da eine schlechte Figur machen und uns wie Verbrecher benehmen. Gemeinsam ist allen, wir sitzen drin in diesem Zug, der in Richtung Tod und Abgrund fährt, der von Gott wegfährt. Und wir kommen aus diesem Zug selber nicht raus. Wir können nichts dagegen machen. Zielverfehlung. Und wenn der Schuss noch so gut abgefeuert ist, er geht daneben. Zielverfehlung. Und wenn der Zug noch so gut und glatt und schnell und bequem fährt, mag alles wunderbar sein, aber er fährt in die falsche Richtung und das ist das Problem, die Sünde, Zielverfehlung. Paulus kann die Sünde direkt als eine persönliche Macht bezeichnen. Im theologischen Wörterbuch steht, es ist schon immer aufgefallen, dass die Sünde bei Paulus geradezu als ein Dämon personifiziert und geschildert wird. Die Sünde trägt dämonischen Charakter. Der Mensch ist an die Sünde verkaufter Sklave und steht damit schon vor seinem leiblichen Tod in der Macht des Todes. Diese Lage des Menschen wird deutlich in dem Zwiespalt des handelnden Menschen. Der Mensch unter dem Gesetz als dem Anspruch Gottes kann den Anspruch Gottes nicht verwirklichen. Er ist besessen von der dämonischen Macht der Sünde, die ihn beherrscht und sein Handeln mit dem Tode belohnt. Das ist das, was Paulus in Römer 7 beschreibt. Ich lese mal ab Vers 14 einige Verse. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Ist vielleicht auch unsere Erfahrung. Aber auch wenn sie das nicht ist, im Lichte Gottes ist es auf jeden Fall so. Und Paulus geht noch einmal nicht zuerst von seinen Erfahrungen aus, die er oder andere machen, sondern er geht zuerst von dem Urteil Gottes aus, das Gott ihm gezeigt hat. Er ist dahin nicht durch natürliche Erkenntnis gekommen, sondern der Geist Gottes hat ihn davon überführt. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8 folgender, dabei stand der Heilige Geist, wird die Welt betreffs der Sünde überführen, und zwar betreffs der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Sünde ist, dass wir Gott nicht glauben, dass wir nicht mit Gott leben, dass wir von Gott getrennt sind. Sünd heißt im Deutschen Trennung, dass wir in der Richtung von Gott weg leben. Also, Sünde ist ein prinzipieller Zustand der Feindschaft gegen Gott, der mit dem Tod endet. Und daran ändert übrigens auch alle Frömmigkeit und Kirchlichkeit überhaupt nichts. Und wir kommen da mit eigenen Anstrengungen nicht heraus. Und dieser Zustand der Sünde hat Folgen in den Sünden. Erstens, zweitens, die Sünden als konkrete Zielverfehlungen. Man könnte es in einem Bild von der Physik her so ausdrücken, die potenzielle Energie des sündlichen Zustandes wird umgewandelt in die kinetische Energie der einzelnen Handlungen. Das heißt, wir werden immer wieder konkret schuldig vor Gott und den Menschen, weil wir unter dem Zustand, unter der Macht der Sünde leben. Deshalb sündigen wir auch immer wieder und begehen einzelne Sünden. Römer 7,5: Als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Oder Epheser 2,1, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Weil wir im Zustand und im Machtbereich der Sünde leben, werden wir immer wieder konkret schuldig, übertreten die Gebote und haben konkrete Sünden auf unserem Konto. Aber Paulus redet von den Sünden ganz wenig. Ihm geht es vielmehr um den grundlegenden Zustand in der Sünde. Im Gegensatz zu uns, die wir fast nur die einzelnen Sünden sehen und betonen und die Sünde gar nicht im Blick haben. In Zahlen ausgedrückt, Paulus redet 48 Mal vom Zustand der Sünde oder von Sünde in Einzahl und 12 Mal von den Sünden, also 4-mal so viel von der Sünde wie von den Sünden. Ich komme nun zum zweiten Punkt, und das ist der wichtigste, nämlich das Werk Christi. Wie gesagt, wir kommen da nicht heraus aus diesem Zug Sünde. Und wenn wir darin noch so viel beten, Nächstenliebe üben und uns für den Frieden und die Menschen einsetzen, wir sitzen im Todeszug. Und weil wir uns da selber nicht retten können, hat Gott eine Möglichkeit der Rettung geschenkt. Eine einzige Möglichkeit, weltweit und für alle. Und das ist die Sendung seines Sohnes. 1. Timotheus 1,15: Zuverlässig ist das Wort und wert oder würdig, dass alle es annehmen, dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten. Sünder sind Menschen, die unter der Macht der Sünde stehen und deshalb fahrplanmäßig sündigen. Ich sage das nochmal. Sünder sind Menschen, die unter der Macht der Sünde stehen und deshalb fahrplanmäßig, gesetzmäßig, regelmäßig sündigen. Und Jesus Christus ist der Einzige, der je gelebt hat, der nicht von Natur aus und von Geburt an unter der Macht der Sünde war. Er ist der Einzige, der kein Sünder war. Und diese Sündlosigkeit von Jesus ist die Voraussetzung dafür, dass er uns retten kann. Schon in Johannes 8 fragt er, Vers 46, wer von euch überführt mich wegen einer Sünde? Konnte niemand. Oder 2. Korinther 5,21, Christus, der Sünde nicht kannte. Oder Hebräer 4,15, Christus ist uns gleich geworden, doch ohne Sünde. Und da gilt nun das Prinzip der Stellvertretung. Jesus nahm unsere Sünde auf sich. 2. Korinther 5, den der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Römer 8, Vers 3, Gott verurteilte die Sünde im Fleisch, indem er seinen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Moderner übersetzt, Gott sandte seinen Sohn zu uns, er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt an unserer Stelle, nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Galater 3,13: Christus hat uns herausgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er für uns ein Fluch geworden ist. Stellvertretung. Oder Galater 1, Christus hat sich selbst für unsere Sünde gegeben, damit uns herausreiße aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. 1. Korinther 15,3, Christus starb für unsere Sünden. Johannes der Täufer sagt schon, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, dieses fehlerlose, sündlose Opferlamm, Vorbild im Alten Testament. 1. Johannes 2,2, Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. 1. Johannes 3,5, Christus ist erschienen, um die Sünden wegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Christus hat unsere Sünde und Sünden auf sich genommen. Und dabei hat er sich von der Sünde, von den Versuchungen nicht unterkriegen lassen. Er hat die Sünde besiegt. Und deshalb hat Christus auch die Folge der Sünde, den Tod, auf sich genommen. Und er hat den Tod in der Auferstehung besiegt. 1. Johannes 3,8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels auflöse. Also Christus hat den Teufel besiegt. Und Christus war in unserer Welt, aber er hat die Welt besiegt. Habt Mut, ich habe die Welt besiegt, sagt er, Johannes 16,33. Und er hat auch die Krankheit besiegt. Er hat unsere Krankheiten getragen, Jesaja 53,4, und das ist dann in Matthäus 8,17 und 1. Petrus 2,24 zitiert. Also diesen Kreislauf und Zustand, den ich nannte, Teufel, Sünde, Mensch, Fleisch, Welt, Tod, Krankheit eingeschlossen, diesen Kreislauf hat Jesus besiegt. Er hat ihn durchbrochen. An jeder einzelnen Stelle, Teufel, Sünde, Fleisch, Welt, Krankheit, Tod. Und Jesus führt aus diesem Teufelskreislauf heraus. Das gilt ein für allemal. Römer 6, denn was Jesus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Oder Hebräer 9, Vers 26 folgende. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und damit ist etwas völlig Neues in unsere Welt hineingekommen. Ein Wendepunkt. Die Sünde ist durch Adam hineingekommen. Der Wendepunkt, die Freiheit von der Sünde, durch den neuen Adam, den neuen Menschen, durch Jesus Christus. Ich lese einige Verse aus Römer 5 dazu, wo das Paulus erklärt, und zwar nach der neuen evangelistischen Übertragung von Karl-Heinz von Heiden. Einiges habe ich an Begriffen dem Urtext gemäß korrigiert. Paulus erklärt dort, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, denn jeder hat auch persönlich gesündigt. Doch die Begnadigung ist nicht einfach ein Gegenstück für die Übertretung. Denn wenn die Übertretung des einen allen anderen den Tod brachte, so wird es durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn die vielen werden durch die Gnade eines einzigen Menschen, nämlich durch Jesus Christus, überreich beschenkt. Ist durch die Übertretung des Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden erst recht alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen haben, durch den einen, durch Jesus Christus, leben und herrschen. So wie eine einzige Übertretung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam des einen Menschen alle zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam des einen alle zu Gerechten. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen und uns durch die geschenkte Gerechtigkeit zum ewigen Leben führen, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 5 war das. Drittens, das große Angebot. Im 2. Korinther 5, 19, 20 steht, Gott hat in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet hat und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir also Gesandte für Christus, indem Gott gleichsam durch uns bittet oder ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, weil jetzt Christus die Sünde auf sich genommen hat, besteht für uns Menschen sozusagen eine Umsteigemöglichkeit vom Todeszug in den Lebenszug. Was Christus getan hat, gilt objektiv und ein für alle Mal. Es wird aber nicht automatisch wirksam, sondern wenn dich diese Botschaft erreicht, durch die Bibel, durch die Verkündigung, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, dann hast du die Chance und die Möglichkeit, sozusagen umzusteigen. Das geschieht nicht beliebig oft. Und wir haben nicht beliebig oft und wann wir wollen, die Möglichkeit zur Umkehr. Damit ist nicht zu spielen, sondern die Umkehrmöglichkeit ist immer ein Geschenk Gottes. Sowohl Golgatha ist ein Geschenk Gottes. Zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort starb Jesus für deine und meine Sünde und Sünden. Und auch die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass dir das aufgeht und dass du jetzt umkehren kannst, ist ein Geschenk Gottes. Es kommt, ich sag's mal wieder im Bild, nicht so häufig vor, dass der Sündenzug und der Gnadenzug am gleichen Bahnhof halten. Und ich kann da nicht spekulieren, wann das geschieht, sondern wenn ich merke, jetzt ist die Möglichkeit, dann muss ich auch dieses Umsteigen wahrnehmen. Und ich steige um durch Glaube und Taufe. Und Glauben heißt in diesem Zusammenhang, ich gebe Gott Recht in seinem Urteil über mich. Ich gebe meine Verlorenheit zu. Das heißt, ich bekenne mein Sündersein. Bekennen heißt im Griechischen Homologeien, das heißt dasselbe sagen, übereinstimmen. Das, was Gott über mich sagt, sage ich jetzt auch über mich. Ich stimme Gott zu, ich bin ein Sünder, ich sitze im Todeszug und ich bin ohne Gott verloren, ohne dich Gott verloren. Du hast recht, Gott. Ich gebe dir Recht in deinem Urteil über mich. Und ich gebe dir, Gott, Recht in deinem Ausweg. Ich erkenne an, dass Jesus Christus der einzige Ausweg ist. Und das Dritte, ich wende mich ab von meinem bisherigen Weg in der Trennung und der Sünde von Gott und vertraue mein Leben Jesus Christus an und bin bereit, ihm nachzufolgen. Mein Leben bekommt eine neue Richtung. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil über mich, ich gebe Gott Recht in seinem Ausweg für mich und ich wende mich ab von meiner alten Lebensrichtung. Das ist Bekehrung. Und Gottes Antwort auf diese Bekehrung ist, dass er seinen Geist schenkt, dass er mir neues Leben schenkt und das ist die Wiedergeburt. Ich werde wiedergeboren von oben zum neuen Leben. Dort bestätigt Gott das sozusagen, die Bekehrung. Und das Ganze wird im Neuen Testament besiegelt und festgemacht in der Taufe. Und dadurch passiert jetzt Folgendes. Mein Schicksal wird mit dem von Jesus Christus aufs Engste verbunden. Ich bin mit Jesus Christus verbunden. Ich bin jetzt in ihm. Und da geschieht ein Tausch. Meine Sünde und meinen Tod übernimmt jetzt Jesus Christus. Und ich übernehme von Christus seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit und sein ewiges Leben. Meine alte Existenz hat ein Ende. Ich lebe das neue Leben des Christus. 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder Galater 2, 20, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich drangegeben hat. Die radikale Wende, die in die Welt durch Jesus Christus gekommen ist, geschieht nun in meinem Leben.